Ja, wisst ihr, was das Wort hibbeln bedeutet? Ja, worum es gerade in der Weihnachtszeit eine Rolle spielt. Hibbeln, das ist, wenn jemand voller Vorfreude nicht mehr stillsitzen kann. Vielleicht, weil unterm Kissen irgend so ein Zettelchen liegt oder so. Oder weil man nervös auf etwas hinfiebert. Wenn ein großes Ereignis bevorsteht, auf das man sich so wirklich wahnsinnig freut. Ich habe mir sagen lassen, besonders bei Frauen, die sich ein Kind wünschen, ist das Hibbeln das Warten auf den positiven Schwangerschaftstest oder dann das Warten auf die Geburt und alle hibbeln mit, ja, die ganze Familie, alle teilen so die Ungeduld. Und Hibbeln, das gibt's auch in der Weihnachtsgeschichte. Damals gab es natürlich noch keine Schwangerschaftstests, aber es gab schon einen göttlichen Messenger-Dienst. Und davon berichtet uns Lukas im ersten Kapitel, wie die Geburt von Jesus von dem Engel Gabriel angekündigt wird. Das schauen wir uns heute mal an. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, wie hättet ihr es denn Maria beigebracht? Der Engel Gabriel hat von Gott so den Auftrag bekommen, dieses junge Mädchen in seine großen Pläne einzuweihen und so auf diese weltbewegenden Ereignisse vorzubereiten, in denen sie ja eine Hauptrolle spielen würde. Der Gabriel, dieser Engel, der kommt in der Bibel immer wieder mal vor, wenn es darum geht, den Menschen was so von Gott her zu übermitteln, eine Botschaft. Der ist sozusagen der Informationsspezialist. Und schon sechs Monate vorher hat er also sich bei dem Zacharias, dem Mann von Elisabeth, angekündigt, hat die bevorstehende Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt. Und auch im Alten Testament taucht dieser Gabriel auf. War offensichtlich eine ziemlich eindrucksvolle Erscheinung. Also wenn man jetzt mal so liest, im Propheten Daniel wird es beschrieben, ich lese euch das mal vor: Da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht sah aus wie ein Blitz, seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme glänzend wie Bronze und seine Worte klangen wie eine große Menschenmenge. Donnerwetter, eindrucksvoll. Und das bei Maria im Wohnzimmer. Ja. Also wenn Gott seinen Leuten durch Gabriel etwas ausrichten lässt, das ist so keine schmucklose Kurzmitteilung, sondern schon was Besonderes. Das ist keine SMS auf dem Handy, sondern ein Einschreiben im königlich versiegelten Goldumschlag. So, ja. Also ist auch kein Wunder, dass unseren katholischen Glaubensgeschwistern Gabriel auch wichtig ist. Er ist der Schutzpatron all derer, die im Nachrichtengeschäft tätig sind. Zum Beispiel der Postboten oder der Radiosprecher, auch der Fernmeldetruppe des deutschen Heeres und witzigerweise auch der Schutzpatron der Müllmänner. Frag mich nicht warum. Ich weiß noch nicht, was das jetzt mit Weihnachten zu tun hatte, aber nur so als. Ja, Gabriel spricht die junge Dame jetzt auf eine außergewöhnliche Weise an. Er sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Was für eine Anrede. Maria war kein perfekter Mensch. Dieses junge Mädchen war einfach von Gott für eine bestimmte Aufgabe auserwählt. Und aus diesem Grund schenkte Gott ihr eine besondere Gnade. Was Gott ausgerechnet Maria aussuchte, lag gewiss nicht an ihrer Tugend oder Fehlerlosigkeit, wie man meinen mag, sondern es war einfach Gottes Plan. Er beschenkte sie mit einem einzigartigen Segen. Maria war ziemlich überrumpelt, war reichlich durcheinander. Damit hatte jetzt wahrscheinlich auch keiner gerechnet, ist ja klar. Eine seltsame Anrede, ein seltsamer Bote, eine hochgradig seltsame Aktion, die hier stattfindet. Und während Maria noch dabei ist, das so innerlich zu sortieren und überhaupt mal zu verstehen, was da gerade passiert, setzt der Engel noch eins drauf und sagt so, du wirst schwanger werden. Okay, das ist jetzt schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aufregend, sondern eher mega abgefahren. Ja, ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass der Engel seine Botschaft einleitet mit den tröstlichen Worten, fürchte dich nicht. Das sagt Gott ja oft zu uns, wenn es wirklich kompliziert wird. Das sagt Gott, wenn es richtig schwierig wird, dann steht da immer, fürchte dich nicht in der Bibel. Ja, als verlobtes Mädchen aus heiterem Himmel schwanger werden, das war damals nicht so optimal. Ja, und wie sollte sie das Josef erklären? Wie sollte sie das überhaupt jemanden erklären? Fragen über Fragen. Das Gute, Gott kennt diese Fragen, hat auch schon eine Lösung dafür. Ich denke, es ist oft so, dass Gott schon die Lösung vor Augen hat, wenn er uns mit richtig krassen Sachen konfrontiert. Er weiß, dass wir in diesen Situationen irgendetwas brauchen, damit wir nicht umfallen, damit wir nicht überwältigt werden. Ihr könnt mal in die Bibel reinschauen, gerade so diese Stellen, wo es steht, fürchte dich nicht, sind ja fast immer total schwierige Situationen. Und dort begegnet Gott seinen Leuten freundlich und macht ihnen Mut. Meistens sind diese Worte dann auch verbunden mit einer hoffnungsvollen Verheißung. Für Maria formuliert der Engel dieses Versprechen und er malt ihr jetzt vor Augen, was Gott vorhat. Ich sag's nochmal, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Großes Kino. Das ist jetzt wirklich mal eine Ansage. Man kann ja mit sowas arbeiten, wenn man eine ungewollte Schwangerschaft erklären soll, oder? Naja, keine Ahnung, ob das für Maria eine Rolle spielte. Aber eine Frage hat sie dann doch noch. Es gibt aber da keinen Mann. Es gibt keinen, ja. Sie ist zwar noch unberührt, aber keineswegs unaufgeklärt. Sie glaubte nicht an den Klapperstorch. Und da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Engel fügt dann auch so eine Fußnote hinzu, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie reagiert Maria? Und das ist, glaube ich, das Starke an dem Text, der sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, hättet ihr das geahnt? Im Zeitalter heute, im Zeitalter künstlicher Befruchtung haben wir so viele Möglichkeiten, eine Schwangerschaft zu erklären und all dies. Aber die offensichtlichste Erklärung ist ja immer noch die mit den Bienen und den Blüten, so die klassische Version. Ja, und die Lehre von der Jungfrauengeburt hat spätestens seit der Zeit der Aufklärung für viel Zweifel gesorgt, auch für Kritik. Und leider können viele heute damit gar nichts mehr anfangen. Ist das jetzt also nur so ein märchenhaftes Überbleibsel aus vergangenen Zeiten oder was hat uns das heute noch zu sagen? Schauen wir mal genau hin. Maria ist in diesem Bibeltext ja keineswegs naiv, überhaupt nicht. Sie weiß ganz genau, dass Kinder nicht einfach so entstehen. Ja, und darum stellt sie ja auch diese höchst sinnvolle Frage. Das heißt, der Bibeltext nimmt ja auch uns ernst mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen. Und die Jungfrauengeburt wird uns eben nicht einfach so vorgesetzt, sondern die Bibel zeigt uns dabei zuerst mal den Hintergrund, der alles andere als rosarot ist. Und auch wenn sich die Geschichte zauberhaft anhört, sie ist alles andere als ein einfältiges Märchen. Das ist Lukas Evangelium. Ja, wenn man jetzt mal in Matthäus Evangelium schaut, da steht auch nochmal sowas und da ist es ähnlich. Da wird die Begebenheit aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, nämlich da aus der Sicht von Josef. Ja, und auch dort geht das Ganze alles andere als reibungslos über die Bühne. Der Josef, der reagiert ja auf Marias Schwangerschaft zunächst mal vollkommen normal. Er geht nämlich selbstverständlich davon aus, dass das Kind nicht von ihm ist, sondern von einem anderen Mann. Und so plant er dann, Maria aus der Verlobung zu entlassen, freundlicherweise heimlich. Und im Matthäus-Evangelium, da erscheint der Engel Gabriel nicht Maria, sondern dem Josef. Und die Erklärung ist aber letztlich die gleiche. Jesus wird schon vor seiner Geburt als Sohn Gottes deklariert. Ja, darum geht's. Jesus ist Sohn Gottes. Im Johannesevangelium, da steht gar nichts davon. Das ist ein bisschen subtiler. Und dort gibt es keine Weihnachtsgeschichte mit Engel und so. Aber es gibt ein besonderes Vorwort, einen Prolog. Und dort ist Jesus eben nicht einfach nur Mensch. Er hat seinen Ursprung mitten in Gott. Am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort wurde Fleisch. Jesus ist nicht Geschöpf wie alle anderen Menschen, sondern Gottes Sohn. Und statt jetzt heute einfach ungläubig den Kopf zu schütteln über solche Geschichten, finde ich es wichtig, dass wir verstehen, was damit ausgesagt wird und warum das auch zum Beispiel der frühen Kirche so wichtig war. Und zwar so wichtig, dass die Jungfrauengeburt es ja bis in unser Glaubensbekenntnis hinein geschafft hat. Ja, das Bekenntnis, was alle Christen verbindet. Geboren von der Jungfrau Maria. So bekennen wir unseren Glauben auch. Ich könnte auch viel einfacher fragen, was macht Weihnachten eigentlich aus? Was ist denn der Kern der ganzen Angelegenheit? Was ist das Besondere an Weihnachten, wenn man so das erstmal von seinen ganzen Schalen, von seinem ganzen Rahmen, von den ganzen Zwiebelschalen befreit, die da so drumherum liegen? Was bleibt im Kern übrig von Weihnachten? Oder ist es am Ende wie bei der Zwiebel? Du entfernst Schale um Schale und zum Schluss, was übrig bleibt, ist nur zum Heulen. Nein, das Weihnachtsfest ist natürlich keine Zwiebel, es hat einen festen Kern, Gott sei Dank. Und dieser feste Kern ist die Geburt von Jesus als der Christus, als der Sohn Gottes. Weihnachten heißt, Gott hat wirklich eingegriffen in die Weltgeschichte. Und in Jesus von Nazareth begegnet uns nicht nur einfach so ein besonderer Mensch, sondern in ihm hat Gott sich in der Weltgeschichte offenbart. Weltgeschichte, Antike, ne? In der Antike war es vollkommen normal, bei besonderen Menschen, so Pharao und Plato vielleicht und so, einen göttlichen Rahmen ins Spiel zu bringen. Gerade bei ihrer Geburt. Und wenn wir von der Weihnachtsgeschichte reden, ein prominenter Name in der Weihnachtsgeschichte ist der Kaiser Augustus. Und von Kaiser Augustus heißt es, er sei das Kind eines Gottes. Ja, der Kaiser Augustus aus der Weihnachtsgeschichte. Es heißt, er sei Sohn des Gottes Apollon. Oder vom griechischen Göttervater Zeus gibt es ja auch viele Geschichten, wie er mit menschlichen Frauen Kinder zeugte, die so als Halbgötter so Eingang in die Mythologie gefunden haben. Gibt's ganz viele von, kann man gar nicht alle zählen. Wenn wir nach den Besonderheiten der biblischen Erzählung fragen, dann müsste man sagen, naja, eigentlich ist gerade die Jungfrauengeburt gar nichts Besonderes. Ja, das gab's damals in der Art öfters. Aber gerade in dem, was dadurch gesagt wird, ist sie unverzichtbar. Es geht gar nicht ohne. Jesus ist eben tatsächlich nicht einfach nur Mensch. Und umso spannender ist es, was Lukas in der Weihnachtsgeschichte dann macht. Er stellt nämlich den Kaiser Augustus und Jesus gegenüber. Ja, der Kaiser Augustus, der vermeintliche Gottessohn, gegen Jesus, den wahren Gottessohn. Das ist die ultimative Provokation, ne? Ganz klar. So, jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen eine Idee, warum die Jungfrauengeburt damals so entscheidend war. Sie war wie so ein königliches Fanfarensignal für die Geburt des wahren Königs. Oder modern gesagt, sie war Martinshorn und Blaulicht für den Rettungswagen. Und ich denke, jeder wird mir zustimmen, wenn ich sage, das Entscheidende am Rettungswagen ist nicht das Tatütata und das Blaulicht, sondern dass er Menschen rettet. Und das Entscheidende an der Fanfare sind nicht die Trompeten, sondern der König, den sie ehren. Aber Fanfare und Blaulicht sorgen gleichermaßen dafür, dass man die Straße frei macht, dass da was kommen kann. Und dass jeder mitkriegt, dass es hier um was mega Wichtiges geht. Und damit wären wir eigentlich bei der spannenden Frage, wie kann man eigentlich heute in unserer modernen Gesellschaft verdeutlichen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wir alle wissen, dass die Jungfrauengeburt eine Glaubenssache ist. Ganz klar. Ich für meinen Teil habe keine Probleme damit. Ich kann das von Herzen glauben. Ich weiß aber, dass andere Christen sich heute damit schwer tun. Der Punkt ist aber, wie würdest du heute einem aufgeklärten Menschen versuchen zu erklären, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie machen wir das? Wie würdest du erklären, was an Weihnachten passiert ist? Ja, gar nicht so einfach. Ja? Ich glaube, dass alle Erklärungen letztlich nur so wie Stützräder am Fahrrad sind. Sie halten das Fahrrad aufrecht, aber sie bringen dir nicht das Fahrradfahren bei. Das Entscheidende ist doch, dass Menschen selbst diesem Jesus als Gottes Sohn begegnen. Maria stellt eine super Frage. Die Frage wie? Wie soll das funktionieren? Wie geht das? Erklär mir das doch mal. Und das ist unsere Frage. Wie kann das funktionieren, dass wir Jesus als Gottes Sohn erkennen und empfangen? Die Geschichte mit Maria, die war schon immer ein Vorbild für das, was auf geheimnisvolle Weise in jedem Menschen passiert. In jedem, der an Gott glaubt. Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort, so wie Gott in Maria geboren werden wollte. So will er letztlich in jedem von uns ankommen. Gott will auch in uns geboren werden. Er will in dir geboren werden. Auch wenn du keine Ahnung hast, wie das gehen soll. Ja. Und wie soll das funktionieren? Fragt Maria den Engel. Und der Engel sagt ganz einfach, Gottes Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und dann haben wir's. Ja? Ja, das ist ein Wort, das eben nicht einzig und allein für Maria gilt, sondern das ist die wichtigste Erfahrung, die ein Christ machen kann. Nämlich die wahrhaftige Begegnung mit dem heiligen Gott. Gottes Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn du die Erfahrung machst, dann hast du Weihnachten verstanden. Wenn das passiert, kommt Christus auch in uns zur Welt. Im übertragenen Sinn natürlich, ne? Bei Maria sehr wortwörtlich, bei uns im übertragenen Sinne. Und dann passiert das, was Paulus beschreibt mit den Worten, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Damit sind wir mittendrin bei diesem Thema Freude am Himmeln. Ja, wir sind in guter Hoffnung. Christsein bedeutet Himmeln als Lebensprogramm. Wie Maria sollen wir sozusagen mit Christus schwanger sein, Christus zur Welt bringen. Christus kommt ja durch uns zu den Menschen. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Ich habe das schon oft versucht zu erklären. Ja, Weihnachten ist kein so ein Schauspiel, wo wir Jahr für Jahr uns in die Zuschauerränge setzen und zugucken und sagen, ach wie schön, sondern Weihnachten ist immer Mitmachprogramm. Wochenspruch heute, ja, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und noch einmal, und damit ihr es wirklich wisst, freut euch nochmal. Paulus ist da sehr fröhlich dabei. Jedes Jahr Weihnachten. Ist das jetzt die große Wiederholungsschleife? So wie die Filme, die unweigerlich an Weihnachten wiederholt werden. Drei Nüsse für Aschenbrödel, Sissi und so weiter. Nein, es geht natürlich nicht um endlose Wiederholungen, bis wir es nicht mehr hören können. Sondern es geht darum, dass diese Freude, diese Hoffnung, dass wir daran selbst teilhaben, gegen allen Anschein, trotz Corona, trotz Klimakatastrophe, trotz anderen Krisen.
Weihnachten ist nicht nur eine kurze Betäubung zwischen den Jahren, sondern wir sollen einstimmen in das, was Maria antwortet: Ich bin Gottes Dienerin, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, ich will den Christus in mir tragen und zur Welt bringen. Ja, ich will mithibbeln. Übrigens, nachdem Gabriel wieder verschwunden war, packte Maria ihren Wanderrucksack und die Butterbrote und machte sich auf zu ihrer Verwandten Elisabeth, die auch ja schon schwanger war, und sie wurde die Mutter von Johannes dem Täufer. Als die beiden Frauen sich begegneten, da sang Maria diesen weltberühmten Lobgesang, das Magnificat. Ja, und mit diesem Lobgesang möchte ich heute mal meine Predigt abschließen und ihn euch zum Schluss vorlesen. Hört mal genau hin, wie dieses Hibbeln sich anhört bei Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. In diesem Sinn wünsche ich auch euch dieses Jahr viel Freude am Hibbeln. Amen.